im Gebet und im Überlegen, was vielleicht der Herr uns sagen möchte, wie er uns stärken möchte, leitete mich der Herr zu dem Thema der Gnade Gottes in der Schrift. Und ich möchte heute, dass wir zum Anfang unsere Bibeln aufschlagen, wenn wir sie haben, zum Epheserbrief, Kapitel 2, dass wir anfangen zu sehen, was Gott gemeint hat, als er uns seine Gnade in Christus erwiesen hat. Wir fangen an mit Vers 4, Epheser 2. Ich lese aus der neuen revidierten Schlachterübersetzung. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Bereiche in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte an uns erzeige in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gnade ist das, was wir von Gott bekommen, was wir nicht verdient haben. Wenn Gott uns beschenkt, erweist er uns Gnade. Und in diesem Vers, in diesen Versen 8 und 9 besonders, spricht er von dem ersten Punkt, den ich machen will, Gnade zur Rettung. Unsere Rettung ist nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern aufgrund seiner Leistung, und wir vertrauen ihm, uns ihm an, dass er uns rettet. Ich habe einmal diese Verse ein bisschen näher angeschaut. Gnade von der Definition her schließt Werke und schließt Verdienst aus. Also will er uns deutlich machen, dass unsere Rettung nicht aus unserer Hand, nicht aus der Quelle unseres eigenen Lebens kommt, sondern durch ihn. Und das Wort, die Worte seid ihr gerettet, im Urtext ist das gerettet worden, perfekt in der Vergangenheitsform, in der Vergangenheit geschehen, mit Folgen, die bis heute andauern. Und es ist auch passiv. Es ist an uns gemacht worden von einem anderen, nämlich von Christus. Wir sind durch seine Gnade gerettet worden. Es ist unsere Rettung, die groß hier ist, aber auch die Botschaft, die wir für andere haben. Zum Zweiten in diesen Versen, er sagt, es ist nicht aus euch. Die Quelle dieser Rettung kommt nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es. Eine Gabe ist nur eine Gabe, wenn sie nicht gekauft werden kann. Wenn ich eine Gabe gebe oder mir eine gegeben wird, ein Geschenk, sie hat die Eigenschaft, ein Geschenk zu sein, nur wenn ich nichts zahlen kann. Wenn ich das bekomme von einem anderen, ich sage, hier sind 10 Euro dafür oder 50 Dollar dafür, dann ist es plötzlich nicht mehr geschenkt, sondern gekauft. Gabe schließt Verdienst, schließt meine Leistung aus. Zum Zweiten, zum Nächsten. Es ist, als ob wir schwerhörig sind. Es ist, als ob wir ein Problem haben. Nicht aus Werken. Er sagt es noch einmal, von einer anderen Perspektive, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also jetzt zum dritten Mal sagt er eindeutig, unsere Rettung kommt nicht aus unserem Leben, sondern es ist von Christus Jesus gemacht worden und uns als Geschenk gegeben worden und auf keinen Fall zurückzuführen auf irgendeine Leistung von uns, damit niemand sich rühme. Es wäre interessant, wenn wir jemanden sehen würden, der es tatsächlich gekauft hätte mit seiner Leistung. Der wäre nicht erträglich. Schau mal, was ich geleistet habe. Schade um dich. Schade, dass du nicht so viel leisten kannst wie ich. hochmütig. Und doch, wie viele Menschen gibt es, die uns hier und da gesagt haben, ich lasse es drauf ankommen. Ich bin ein guter, herzensguter Mensch und ich habe noch nicht keinem was getan. Das ist ein Doppelnegativ, sagt man im Schwabenland. Ich habe noch nie kaum was gemacht. Und doch die Bibel sagt, unsere Rettung kommt nicht von uns, sie ist von Gott. Unverdient in jeder Form. Und eigentlich die beste Botschaft, die es je geben könnte. Eine herrliche Botschaft, dass es Rettung gibt von einem anderen. Wir haben in der Gemeinde von uns, bei uns am Ort, Jason. Und vor knapp 2 Jahren, April wird es 2 Jahre, kam er zum Gottesdienst. Sein Sohn heißt auch Jason. Übrigens, wir haben 3. Jason Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. Also, deutscher geht's nicht. 3 in der Gemeinde und wir haben nur 120 Leute in der Gemeinde und 3 Jason Schmidts. Vater, Sohn und noch einen. Der Sohn kam auf die Einladung hin von den Nachbarn, mehrmals in die Gemeinde und sagte zu seinem Vater an einem Sonntagmorgen, Papa, ich will zum Gottesdienst. Jason war vielleicht 7, 6. Und der Vater sagt, gut, wir machen uns auf. Wo gehe ich hin dann? Ach, ich gehe zu der Gemeinde, wo er bisher gegangen ist. Und er kommt. Und der Heilige Geist bereitete einen Schuss auf diesen Mann vor, an diesem Sonntag, sodass an dem Tag der Herr ihn traf. Jason Vater war nämlich ein Drogensüchtiger und Händler bis zu dem Tag. Und als der Geist Gottes ihn ansprach und ihn durchbohrte mit dem Worte Gottes, ging er nach Hause und sagte, ich mache Schluss mit dem Leben, das tue ich meinen Kindern nie wieder an. Und von dem Tag an hat er aufgehört, Drogen zu nehmen und zu verkaufen. Aber ich weiß es nicht, wer Kontakt hat mit solchen, gehabt hat mit solchen. Ich zum ersten Mal so mit ihm, er war so, sein Körper war so übersättigt mit Drogen, dass es etwa 6 Monate gedauert hat, bis wir mit dem richtigen Menschen sprechen konnten. Bis das ganze Zeug aus seinem Körper war und er total nüchtern war, monatelang. Der junge Mann, der an dem Tag gepredigt hatte, war ein Student, Theologiestudent bei uns. Und er ging mehrmals hin, um ihn zu besuchen, kam ein paar Mal zurück und er sagte, Roger, Jason, das spricht nicht normal. Die Sätze waren so verschachtelte und komplizierte Sätze und mal dieses Thema, mal das Thema, mal was anderes. Er konnte nicht eine Sache zu Ende führen. Sein Kopf war noch so in Beschlag genommen worden von den Drogen, die er genommen hat. Und heute macht er Prüfungen mit bester Note. Er kann denken, er kann handeln. Und jeden Tag, wenn ich ihn sehen darf, fast jedes Mal, Roger, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für das, was Gott an mir getan hat. Und sein Leben ist ein echter Beweis von dem, was es bedeutet, gerettet zu sein. Aber ich stehe ihm gegenüber. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, war noch nie betrunken, habe keine Droge in meinem Leben genommen, war meine Ehefrau ständig treu und stehe auf der gleichen Ebene mit ihm. Bedürfte ich der Gnade, dankbar für die Gnade. Unsere Hintergründe unterscheiden sich viel voneinander und doch überhaupt nicht, denn ich bin ein Mensch, der Gnade bedürftig ist. Ich brauche die Gnade Gottes für meine Rettung. Obwohl meine Sünde, menschlich gesprochen, nicht so groß war wie seins. Ich brauche die Gnade. Ich stehe heute, in diesem Jahr, fast, ich kam mit 8 Jahren zum Glauben, bin 59, werde 60 im Sommer. 51 plus Jahre bewusst in der Nachfolge Jesu. Und wenn ich die Verse lese, werde ich ergriffen von der Größe Gottes, wie dankbar ich sein darf, dass er mich gerettet hat. Gnade zur Rettung. Zum Zweiten, Gnade zum Opfern. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Gnade zum Opfern. Wir tun euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Drangsal hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig und baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es uns erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Eine arme Gemeinde oder arme Gemeinden in Mazedonien hörten von der Not woanders und aus ihrer Armut haben sie geopfert. Nicht aus ihrem Reichtum, sondern aus ihrer Armut, aus der Situation, in der sie gelebt haben, selbst in finanzieller Not, haben sie aufgeopfert für andere. Und sie waren nicht nur leidenschaftlich dabei, sie mussten sogar Paulus zureden, dass er ihnen die Gabe abnimmt, dass sie spenden konnten an die Not anderer. Wir wollen uns beteiligen dran. Das ist auffallend. Wo gibt es schon Opfer in dieser Welt? Es gibt schon. Aber wenn man opfert, obwohl man selber nicht viel hat, das ist sehr beachtenswert. Und ich bin froh, dass der Geist Gottes durch die Hand von Paulus das uns hat wissen lassen, dass man selbst in Opfersituationen Freude haben kann, in Notsituationen Freude haben kann zum Opfern. Manche von euch kennen das gut, wenn ich das sagen darf, per Du. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber es ist, in all den Jahren in Stuttgart habe ich die Gemeinde per Du angesprochen und bin so frei. Entschuldigung. Ich denke, wenn es unter uns manche gibt, die gelernt haben zu opfern. Du hast selber Not. Und du hast für andere geopfert. Du hast es getan aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu den Menschen. Nicht aus Zwang. Nicht weil du musstest, sondern weil du durftest. Weil es ein Bedürfnis deines Herzens war zu dienen. Hast du geopfert. Ich bin dankbar für solche, die das getan haben. Diese Generation. Ich denke, es war Francis Schaeffer, der in einer Serie vor vielleicht 20 Jahren, in einer Filmserie, Wie sollen wir denn leben, hat er das Problem dieser Generation beschrieben als eine Generation von Menschen, die Vergnügen, Behaglichkeit, Geld, Komfort vorgezogen haben. Es ist ein Problem, behaglich zu leben und nicht opfern zu wollen. Und zufrieden zu sein damit und dabei zu denken an andere. Ich weiß es nicht, wie es bei euch vorkommt. Ich durfte am Dienstagabend vor etwa 115 Leuten stehen, um einen Vortrag zu halten über die Mission. Etwa die Hälfte davon waren jüngere Studenten, die ein Auge haben für die Mission. Und viele sagen über diese junge Generation, sie seien nicht opferbereit. Das möchte ich in Frage stellen. Ich sehe viel Opferbereitschaft, wenn sie den Sinn dahinter sehen. Und sie haben auch den Geist Gottes in sich. Und wenn wir ihnen Christus zeigen, in seiner Opferbereitschaft für uns, dann sind sie eher bereit zu sagen, wenn er das getan hat für mich, dann bin ich bereit, mich auch so zu opfern für andere. Auch wenn es ums Geld geht und wenn es um viel mehr geht als Geld. Gnade zum Opfern, zu dienen, obwohl es uns kostet oder wenn es auch uns viel kostet. Das Dritte, Und es ist auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Gnade zum Leiden. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 und folgende. Paulus schreibt, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat mir zugesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich, Paulus, ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es ist vielleicht eins zu sagen, ich bin dankbar, dass ich gerettet worden bin von der Hand eines anderen, von der Leistung eines anderen. Und es ist vielleicht eines zu sagen, man kann lernen, auch in Notzeiten sich für andere zu opfern. Aber dann Gnade für Leiden zu haben, schweres Leiden zu haben und dabei ein Ja zu geben, das fällt mir schwer. In der Vorbereitung habe ich diese Stelle noch einmal gelesen und eine Situation in meinem Leben selber überdacht, wo ich mehrmals gebeten habe, ähnlich wie Paulus, dass es weggeht. Und ich gehe davon aus, dass es den meisten von uns vielleicht so geht. An irgendeiner Stelle in unserem Leben gibt es was, wo wir, wie Paulus, den Herrn 1, 2, 300, 200, 500 Mal gebeten haben, dass es weggeht. Und es geht nicht weg. Und ich wurde erneut angesprochen in der Vorbereitung für heute, dass ich Ja sagen soll zu dieser Notsituation in meinem Leben. Ich kann es nicht direkt Leiden nennen am Fleisch, aber es ist eine Notsituation, die mir Not bereitet in meinem Leben. Und der Herr hat sich nicht entschlossen, das mir wegzunehmen. Und erneut wurde ich angesprochen vom Wort Gottes durch den Geist Gottes. Eventuell soll ich lernen, das zu umarmen. Ein Ja dazu zu sagen. Zu sagen, Herr, du bist weiser als ich und du weißt, was du tust. Vor einigen Jahren, als wir noch in Deutschland gelebt haben, in den letzten Monaten unserer Zeit in Deutschland, habe ich einen Briefwechsel gehabt mit Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada ist den meisten oder vielen von uns bekannt durch ihre Bücher. Ihr Buch wurde übersetzt ins Ungarische und der Leiter der ungarischen Schriftenmission hat sein Büro in unserem Haus gehabt, war aktiv in unserer Gemeinde und hat mich gebeten, ihm zu helfen bei der Übersetzung dieser Briefe hin und her, der Briefwechsel zwischen ihm und Johnny Erickson Tada, und ich habe noch meinen Brief dazu geschrieben. Und so kamen wir in Kontakt und sie sagte, ich komme bald nach Deutschland. Und sie war sogar dann in den Wochen, bevor wir umgezogen sind in die Staaten, 89 in Stuttgart. Und wir haben das brieflich ausgemacht, sie kommt da und dahin und ich habe gesagt, gut, ich versuche einfach ein Hallo zu sagen. Und ich fragte an, als ich in die Halle kam, wo wäre sie, und man sagte eventuell durch die Tür, und ich ging durch die Tür und tatsächlich, direkt hinter der Tür war sie. Nun, ich weiß es nicht, was man hält von ihr. Ich höre sie oft im Radio, sie hat eine bundesweite Radiosendung in den USA und sie singt und sie spricht sehr fröhlich und aufmunternd in ihrer Rede, sehr anziehend. Und als ich sie sah, es war vielleicht 20 Minuten vor Beginn des Vortrages, hat sie große Schmerzen gehabt, furchtbare Schmerzen gehabt. und hat sich entschuldigen müssen. Wir haben höchstens 2 Minuten miteinander sprechen können und musste sich entziehen und sich helfen lassen. 20, 25 Minuten später kam sie dann gerollt auf die Bühne und hat gesprochen. Und ich hatte sie gesehen, wie sie gelitten hat davor. In dem Briefwechsel sagte sie einen bedeutenden Satz. Sie sagte, im Osten habe ich viel Offenheit gefunden für das, was ich sage über Christus, denn im Osten kann man sich nicht vorstellen, zu leiden und dabei fröhlich zu sein. Manchen von uns im Westen fällt es schwer, zu leiden und dabei fröhlich zu sein. Und sie sagte, ich habe meine Freude in Christus, nicht in meiner körperlichen Situation. Sie ist querschnittgelähmt und bleibt nach wie vor querschnittgelähmt und hat die Probleme, obwohl sie bekannt ist, sie hat noch viele physische Probleme. Und sie leidet täglich. Und sie findet ein Ja dazu, umarmt es und sagt, Herr, du weißt, was du tust. Ich ziehe die Gnade, die ich brauche, zu diesem Leiden von dir, von deiner Hand. Und so lebt sie, und alle, die ihr ähnlich sind, leben in der Gnade Gottes und rühmen sich der Schwachheit, in der sie leben, sodass Paulus sagen kann, am liebsten vielmehr meiner Schwachheit will ich mich rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich denke, wir haben das Buch, Johnny, unseren Kindern vorgelesen. Ich denke, wie wäre es gewesen, was für einen Segen hätten wir verpasst, wenn sie nicht gelitten hätte. Denn wir haben Segen in unserer Familie durch sie, Gottes Segen durch das, was sie erlebt hat mit dem Herrn. Gnade zum Leiden. Es ist, denke ich, fällt uns manchmal oder häufig schwer, das zu erleben. Das vierte, was ich nennen möchte, ist Gnade zur Stärkung. 2. Timotheus, Kapitel 2. Gnade zur Stärkung. Paulus sagt zu seinem Sohn im Dienst, zu seinem Sohn in Christus, Timotheus, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue auch treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wir brauchen alle Kraft, unseren Dienst zu tun. Ich weiß es nicht, wie es dir geht in diesen Tagen, aber in den letzten Tagen war mein Teller übervoll. Ich habe mich verschätzt, vertan bei meiner Planung und habe zugesagt für diesen Vortrag, für den vergangenen Dienstagabend, hatte nicht ausgerechnet, wann ich abfliege, und als ich das merkte, merkte ich, oh mein, was habe ich dann getan. Und manchen von euch geht es ähnlich. Die Kraft, die Puste geht aus. Es reicht kaum für das, was man zu tun hat. Und dann geht einem voll die Kraft aus. Wenn sie auszugehen droht, da ist die Gnade Gottes da, dass wir uns stärken. Nicht in der Situation, nicht in der vollendeten Leistung, die wir endlich mal zutage bringen, sondern wir stärken uns in der Gnade Gottes. Sei stark in der unverdienten Güte Gottes, in der unverdienten Güte, die in Christus Jesus ist, sagt Paulus an Timotheus. Frage zur Diskussion. Wie vielen Christen, was meint ihr, wie vielen Christen, oder ist es so, dass viele Christen die Gnade Gottes schmälern, in ihren Augen kleiner machen, als sie wirklich ist? Was ist eure Meinung? Warum ist es so? Meine Beobachtung ist, viele Christen schmälern die Gnade Gottes. Sie sehen sie nicht an, so groß, wie sie wirklich ist. Warum könnte das wohl sein? Von Ihrer Perspektive her, Wir können natürlich an der Gnade Gottes nichts schmälern. Wir können Gott nicht kleiner machen, als er ist. Aber in ihren Augen ist die Gnade Gottes nicht so groß, wie sie in Wirklichkeit ist. Das meine ich. Wenn du keine Erfahrung?
Ja, aber sie kennen den Begriff Gnade nicht. Und alle, weil alles erarbeitet wird, alles kämpft man. Und das, was man ist, das hat man sich alles gewohnt.
Also, die Welt ist auf das Leistungsprinzip hinaus aufgebaut. Hier war noch.
Ich denke, wenn man zu viel von sich hält, zu wenig der eigenen Schwachheit
hält, man hält zu viel von sich selber, ja. Das ist ein großes Problem. Mit unserer Kraft und kennen auch unsere Grenzen und wollen ganz schön innerhalb unserer Grenzen leben. Und manchmal schiebt Gott uns hinaus, aus unseren Grenzen, dass wir aus seiner Gnade leben müssen. Aber stimmt, ich denke, ein zu großes Selbstvertrauen, ein zu großes Verlassen auf sich selber ist vorhanden bei manchen. Was noch? In anderen Worten, ich mache Gott in meinen Gedanken kleiner, als er ist. Das reicht überhaupt nicht aus. Er wird das nicht zurechtbiegen können.
Jedenfalls nicht mit mir.
Mhm. Vielleicht mit anderen, aber nicht mit mir.
Fehlendes Vertrauen macht Angst, dass irgendwo ins Leere zu fahren.
Übrigens, Gott ist gut und ist immer nur gut. Wir müssen uns das immer wieder neu hinters Ohr schreiben und nicht vergessen, Gott ist nur gut. Unsere Schwiegertochter war schwanger, vielleicht habe ich das letztes Jahr erzählt, ich weiß es nicht, aber sie war schwanger mit einer Tochter. Und sie erfuhren im August, dass diese Tochter Anencephaly hat. Das heißt, diese Tochter hat kein Gehirn. Und wir wussten von dem 7. August an, oder von dem 8. August, 7. 8. August an, die kleine Isabel wird sterben. Und wir haben gebetet. Und ich habe im Bewusstsein gebetet, mein Herr ist stark genug und groß genug, dass er ein Wunder tun kann, um totale Heilung der Kleinen zu geben. Und andere haben mitgebetet. Wir haben auch die Geschichte mancher anderen gelesen, die auch solche Kinder bekamen und auch so ähnlich gebetet hatten wie wir. Und als wir dann zur Geburt die 14, 15 Autostunden fuhren, zum Bundesstaat Connecticut, durch die Nacht gefahren, dann kam die Isabel an, ohne das Wunder. Und sie starb. Den Armen ihrer Eltern, innerhalb der Stunde ihrer Geburt. Hat Gott aufgehört, gut zu sein, weil die Isabel starb? Oh nein, oh nein. Gott blieb gut. Er wollte uns allen etwas beibringen über seine Größe und Gnade. Und wir haben Dinge gelernt, dadurch, dass sie starb, die wir sonst nicht hätten lernen können, wenn sie gelebt hätten. Unser Sohn und unsere Tochter bekamen nachher ein weiteres Kind, einen Sohn. Und ihr könnt nicht ahnen, wie wir geweint haben vor Freude, als wir das Bild sahen von unserer Schwiegertochter, wie sie gestrahlt hat, mit diesem Kind am Arm, und stellen das neben das Bild mit der Isabel im Arm, mit der überheblichen Traurigkeit. Gott gab aber die Gnade, die sie brauchten und die wir brauchten, für Isabel, und gibt die Gnade auch für ein gesundes Kind. Unsere andere Schwiegertochter bekam gleich nach Isabel, in Wochen nach Isabel, kam die andere Schwiegertochter nieder mit einem Kind. Und ich stand da und schaute es an und habe auch vor Freuden geweint. Ein gesundes Kind, ein Geschenk von Gott. Preist den Herrn. Wir dürfen nichts als selbstverständlich nehmen. Und ich denke, das, was anklang von manchen, in unseren Augen als Menschen ist manchmal die Gnade Gottes ziemlich klein, weil wir vielleicht viel zu sehr von uns halten, von unseren Fähigkeiten halten, von unserer Güte halten, als wären wir gut, und viel zu wenig sehen, wie stark, wie groß und wie heilig er ist. Jason Schmidt hat sein Leben total zu Ruin gebracht. Und nicht nur lebt er noch, er hat ein gutes Gehirn. Ich staune drüber, er auch und die Ärzte auch staunen drüber, wie viel er noch vom Hirn hat, im Anblick dessen, was er ins Leben gepumpt hat, was er getan hat mit seinem Körper über die Jahre, mit seiner Gesundheit. Und er ist ein Mensch, der den Weg mit Christus nur geradeaus geht. Ich habe ihn in den ersten Wochen, als ich ihn einmal heimfuhr vom Gottesdienst, er musste heimgefahren werden an dem Tag, und ich habe ihn heimgebracht und ich sagte, komm Jason, wir beten zusammen. Ich sitze am Steuer und bete, und er guckt mich an und sieht, dass ich die Augen noch aufhabe und bete. Und ich sage dann, bete du, und wir fingen an zu beten. Ich habe gesagt, Jason, das kannst du ständig machen. Dann bekam er eine Arbeitsstelle als Schweißer und sitzt mit der Haube und schweißt den ganzen Tag, und nach einer Woche kommt er und sagt, du, weißt du, was ich unter der Haube mache? Ich bete die ganze Zeit. Stundenlang schweißt er und betet er. Nun, er hat gelernt, mit dem Herrn zu reden, und in seinem Dienst ist ständig die Zwiesprache mit Gott vorhanden. Er wollte einfach nur, immer wieder nur danken für die Gnade Gottes, die ihm gegeben wurde. Letzte Woche war eine schwere Woche. Wir waren vor Gericht zusammen und seine Ehe ist zu Ende gekommen. Die Frau hatte in den 2 Jahren, wo sie auseinander sind, ein Kind bei einem anderen gehabt, und ich staune über die Vergebungsbereitschaft von Jason. Ich staune darüber, wie er geduldig geworden ist und gewartet hat, Unrecht auf sich genommen hat. Und siehe, dieser junge Christ lebt in der Gnade Gottes, von der Gnade Gottes. Am Anfang wollte er die Kinder haben. Als er die Kinder bekam, bei der Scheidung letzter Woche, sagte er, Roger, ich wäre noch nicht imstande gewesen, diese Kinder zu haben vor 2 Jahren. Ich musste viel lernen. Und er hat die Gnade bekommen zu warten, bis er die Kinder bekommt. Die Mutter nimmt noch Drogen und wurde als untüchtig erklärt als Mutter. Es ist tragisch. Gnade zur Rettung. Gnade zum Opfern. Gnade zum Leiden. Gnade zur Stärkung. Frage, was sollte unsere Reaktion auf die Gnade sein? Vertrauen auf jeden Fall, Dankbarkeit. Ja. Freude. Demut, ja. Ehrfurcht, Staunen. Anbetung, ja. Da war noch ein?
Hingabe.
Hingabe. John Newton war Sklavenhändler und erlebte die Gnade Gottes.